NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Die Behandlung von Herzerkrankungen wird in Deutschland immer weiter verbessert, insbesondere durch überregionale Zusammenarbeit von Herzzentren und Universitäten. Doch noch sind nicht alle Patienten optimal versorgt, wenn es zum Beispiel um angeborene Herzfehler oder die Herzinsuffizienz geht. Neu ist zudem die Erkenntnis, dass Menschen, die unter Migräne leiden, ein höheres Risiko für Gefäßerkrankungen tragen. Dazu mehr im Schwerpunkt dieser Sendung. Weitere Themen: Neutrinos als kosmische Botschafter. Im ewigen Eis der Antarktis sitzt Ice Cube, der größte Neutrino-Detektor der Welt. Eigenfettverfahren bei Daumensattelgelenkarthrose, eine sanfte Methode der Heilung. Und in der Reihe Ausgefragt stellen wir die Philosophieprofessorin Eva Maria Engelen vor. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Kommt die Rettung für das nördliche Breitmaulnashorn? Das letzte männliche Exemplar ist in Kenia gestorben. Zwei Weibchen leben noch, sind aber unfruchtbar. Dank Gentechnik könnten die Tiere sich bald wieder vermehren. Forscher möchten sogar eine eigenständige Population in Kenia neu ansiedeln. Wie das gehen soll? Annegret Faber über Petrischalen und Leihmütter zur Rettung der Artenvielfalt.
Sie gehören zu den größten Landsäugetieren und wiegen bis zu 3,5 Tonnen. Professor Thomas Hildebrandt, Abteilungsleiter Reproduktionsmanagement am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, kann sich noch sehr gut an die männlichen Exemplare erinnern.
Es hat zum Beispiel Haare an den Ohren, richtig kleine Buschel. Es ist deutlich schwerer als sein südlicher Verwandter. Es hat wesentlich breitere Füße, um in der Sumpflandschaft in Zentralafrika vorwärts zu kommen. Und auf der Haut hat es so Hornperlen, die so ein bisschen an das indische Nashorn erinnern.
Auf brutalste Weise wurden diese Tiere jahrhundertelang gejagt. Nach einer Betäubung öffneten die Wilderer mit einer Kettensäge den Schädel, um so an das Horn des Tieres zu kommen.
Ein Gramm Horn kostet heute auf dem Schwarzmarkt mehr als ein Gramm Gold. Und das bedeutet, dass sich dieses kriminelle Vorgehen kommerziell sehr lohnt. Und deswegen ist es in Hand von organisierten Verbrechern.
In der chinesischen Medizin soll das Horn gegen Krebs und bei Potenzproblemen helfen. Chemische Analysen bestätigen das nicht. Das Tier wurde trotzdem gejagt wie alle Nashörner weltweit. Das nördliche Breitmaulnashorn ist nun das erste von den 5 Nashornarten, das durch sinnlose Wilderei und Lebensraumverlust fast ausgestorben ist. Doch die Forscher sind guter Hoffnung. Gentechnik könnte die Tiere retten.
Wir haben den ersten Schritt geschafft und sind sehr optimistisch, dass wir in 3 Jahren zum ersten Mal einen Kalb von dieser Art erzeugen können.
Und zwar mit herkömmlicher In-vitro-Technik, so wie schon 4 Millionen Menschen im Reagenzglas gezeugt worden mit Eizelle und Samen. In jüngster Zeit wurde das bereits erfolgreich getestet, allerdings mit dem südlichen Breitmaulnashorn. Von dieser Art gibt es noch 21.000 Tiere, vom nördlichen, einer Unterart, nur noch 2. Und diese beiden sind weiblich und unfruchtbar. Trotzdem produzieren sie noch Eizellen und die wollen die Forscher, wie sie sagen, ernten. Ein sehr komplizierter Prozess, weil
unsere Eierstöcke beim Nashorn eben 2 Meter tief im Tier liegen und wir mit keinem Verfahren da rankommen, außer indem wir durch den Darm diese Follikelblasen punktieren.
Auch eingefrorene Spermien sind noch genügend vorhanden. Die wurden den Tieren vor einigen Jahren entnommen. Hildebrandt wollte deren Fruchtbarkeit testen. Damals wusste er aber noch nicht, dass diese Spermien vielleicht die Art erhalten werden. Allerdings gibt es ein Problem. Wenn tatsächlich eine neue Population geschaffen werden soll, ist der Genpool zu klein, erklärt Dr. Sebastian Dieke, Stammzellenexperte am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in der Helmholtz-Gesellschaft Berlin.
Das Problem ist, dass wir grenzgenetische Diversität haben durch die 2 Tiere, die noch da sind. Und wir wissen auch nicht, inwieweit die Qualität der Eizellen ist, die wir da entnehmen können. Deswegen fahren wir jetzt zweigleisig.
Auf dem 2. Gleis planen die Forscher eine Zeitreise. Sie nehmen Stammzellen der Tiere und schicken sie in die Vergangenheit.
Das Ziel ist, dass man die Stammzellen nimmt und gezielt erst in Vorläuferzellen von Ei- und Samenzelle differenziert und in einem zweiten Schritt dann gezielt in entweder eine Oozyte, also in eine Eizelle oder in eine Samenzelle ausdifferenziert.
Die Stammzellen sollen sich also in Samen und Eier zurückentwickeln wie in der Petrischale. Ob das klappt, steht allerdings noch in den Sternen.
Das Zukunftsmusik ist aber in der Maus schon gezeigt worden, 2016 von einem unserer Kooperationspartner, Katsuhiko Oyashi. Der konnte das an der Maus zeigen, dass er Eizellen herstellen konnte und aus den Eizellen mit Hilfe einer In-vitro-Fertilisation und Spermien wieder eine gesunde Maus erzeugen konnte.
Der Genexperte bleibt zuversichtlich, obwohl die Zeit drängt. Nur 2 Weibchen leben noch und die sollten so bald wie möglich das In-vitro produzierte Kalb aufziehen und ihm beibringen, wie man als nördliches Breitmaulnashorn lebt und überlebt, unterstreicht der Berliner Tierforscher Thomas Hildebrandt.
Ein Organismus besteht ja aus mehreren Komponenten. Das ist die genetische Grundlage, aber die sehr wichtige Grundlage bei den hochentwickelten Säugetieren ist die soziale Vererbung. Und die können wir nur dadurch sichern, indem wir eben so schnell wie möglich den beiden noch lebenden Tieren ein kleines Kalb zur Verfügung stellen.
Das Ziel der aufwendigen Forschungsarbeit ist jedenfalls klar. Thomas Hildebrandt muss nicht lange überlegen.
Dass wir am Ende nichts mehr zu tun haben, dass die Nashörner wieder Nashörner sind und sich in ihrem natürlichen Lebensraum wieder natürlich vermehren und nicht mehr durch Maschinengewehre niedergemäht werden und genügend Nashörner zu erzeugen, die sich natürlich fortpflanzen können. Das ist unser großes Ziel und wir denken, in 10, 15 Jahren sind wir dem sehr nah oder haben es erreicht.
Das war ein Beitrag von Annegret Faber. Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung, der besseren Erkennung und Behandlung von Herzerkrankungen. In den letzten Jahren hat sich für die betroffenen Patienten viel verbessert, auch durch interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis. Doch nicht alle Betroffenen wissen genug über ihre spezifische Krankheit und Therapiemöglichkeiten. Für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler, EMAH genannt, gibt es zwar ein vernetztes Versorgungsangebot, jedoch gehen etwa 80% der kompetenten ärztlichen Versorgung verloren. Das will die Deutsche Herzstiftung jetzt ändern. Deshalb hat sie in diesem Jahr erstmals den Tag der Herzensangelegenheit ins Leben gerufen. Ursula Storost war am Klinikum Hamburg-Eppendorf dabei.
Claudia Richter ist eine attraktive Frau mit langen blonden Haaren. Sie lacht viel und sie ist eine sogenannte EMA, eine Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Sie kam als blaues Baby auf die Welt und überlebte. Heute ist sie 52 Jahre alt.
Man stellt sich ja darauf ein, was geht und was nicht. Aber es ist natürlich manchmal auch wirklich hart, weil dann ist man vielleicht körperlich sowieso schon eingeschränkt, vielleicht auch noch psychisch angeschlagen, weil man irgendwie Angst hat. Also wenn ich jetzt höre, ja, Sie müssen sich vielleicht wieder operieren lassen, dann fühle ich mich natürlich auch nicht so gut.
Claudia Richter geht 2-mal im Jahr zur Untersuchung ihres Herzens in das EMA-Zentrum am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dort ist Dr. Rainer Koslik-Feldmann Direktor der Kinderkardiologie. Zu seinem Arbeitsbereich gehört auch die medizinische Versorgung der Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler.
Die Zeiten haben sich total geändert. In den 40er, 50er Jahren war das ein Todesurteil für das Kind. Nur 10% der Patienten mit Herzfehler haben überlebt. Seit den 70er Jahren zunehmend bis heute überleben 90-95% und erreichen das Erwachsenenalter. Und damit hat man damals noch gar nicht gerechnet. sodass jetzt erst in den letzten 10, 15 Jahren dezidierte Nachsorgeprogramme für diese Patienten aufgestellt wurden.
Aber, so Rainer Koslik-Feldmann, nur etwa die Hälfte der Betroffenen weiß überhaupt, dass es diese speziellen Versorgungsangebote für EMAs gibt.
Und auch bei den Medizinern ist es so, dass höchstens 60-70% wissen, ja, da gibt es was für angeborene Herzfehler, aber trotzdem jetzt nicht gezielt die Patient dann in eine regelhafte Versorgung dort schicken.
Das sieht auch die Deutsche Herzstiftung mit Sorge. Als Informationsangebot, so Projektleiter Sinan Al-Najem, hat sie jetzt eine bundesweite Kampagne für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler initiiert.
Mittlerweile leben ungefähr 280.000 bis 300.000 erwachsene Menschen mit einem angeborenen Herzfehler in Deutschland. Und das Problem ist, dass 80% von denen werden nicht mehr adäquat medizinisch behandelt.
Für die Gesundheit der Betroffenen kann das zu ernsten Problemen führen, resümiert Rainer Koslik-Feldmann.
Es gibt Patienten, eben als die Herz-Lungen-Maschine dann erfunden war, in den 50er Jahren, wo man den Herzfehler so gut es ging behoben hat und dann in der Euphorie dieser neuen Therapiemöglichkeiten gesagt hat, das Kind, der Patient ist geheilt und gut ist.
Heute weiß man, diese Patientinnen und Patienten waren nicht geheilt, sondern für eine gewisse Zeit unauffällig.
Nachdem wir jetzt aber fast 50 Jahre die Verläufe beobachten, wissen wir, dass sehr wohl im Erwachsenenalter sehr oft noch was nachkommt. Herzrhythmusstörung, vorzeitige Herzschwäche. Wenn diese Patienten in einer regulären Versorgung wären, 1 bis 2 jährliche Kontrollen, könnte man solche Verläufe verhindern.
Aber auch bei jüngeren Betroffenen gibt es Situationen, in denen die Spezialisten nötig wären. Denn Allgemeinmediziner oder Internisten kennen sich mit den Krankheitsbildern selten aus. Und selbst Kardiologen sind keine Fachleute für angeborene Herzfehler.
Der Erwachsenenkardiologe kennt sich aus mit Herzkranzgefäßerkrankungen, der kennt sich aus mit Aortenklappenerkrankungen. Aber normalerweise ist ein Erwachsenenkardiologe völlig überfordert, wenn es um diese Vielfalt von verschiedenen angeborenen Herzfehlern geht.
Hinzu kommt, dass die EMAs Jahre nach der Operation oft gar nicht mehr wissen, um welchen Herzfehler es sich damals gehandelt hat und was operiert wurde.
Dann ist es schon vorgekommen, dass der Mediziner, Allgemeinarzt oder sei es auch jetzt mal ein Kardiologe aus dem Erwachsenenbereich, gefragt wird, da war mal ein Herzfehler, ich weiß aber nicht mehr genau was, darf ich schwanger werden ohne weiteres?
Ärztin oder Arzt würden der Patientin dann oft zuraten, in der Annahme, dass der damalige Herzfehler ja korrigiert wurde. Ein EMA-Spezialist würde aber sofort sehen, dass das Problem damals doch nicht vollständig gelöst wurde.
Dieser Herzfehler wurde in Wahrheit so korrigiert, dass man an einer Herzklappe eine überbrückende Maßnahme gemacht hat damals und diese Herzklappe hat sich mittlerweile in Wohlgefallen aufgelöst, die gibt es nicht mehr. Jetzt hat sich aber die Natur wieder so eingestellt, dass sie damit gut leben kann. Aber wenn sie jetzt schwanger würde und 2 Kreisläufe versorgen muss, könnte das zu einer ganz schwierigen Schwangerschaft werden.
Claudia Richter, die 1966 als blaues Baby auf die Welt kam, ist heute selber Ärztin und arbeitet in eigener Praxis. Sie ist froh, jetzt bei dem EMA-Zentrum Hamburg kompetente Ansprechpartner zu haben.
Ich muss mich halt um die Gesundheit kümmern. Ich muss es einsehen, dass ich das muss. Also jetzt, wenn ich es merke, dass ich Symptome habe, dann muss ich einfach dem nachgehen. Andererseits, glaube ich, ist es auch wichtig, wo es geht, das immer wieder auch beiseite zu schieben und einfach das Leben zu genießen, soweit das geht. Und dann ist es sicherlich auch wichtig, möglichst nicht zu viel Stress zu haben. Aber das gelingt mir noch nicht so richtig gut. Also da bin ich immer noch dabei, daran zu arbeiten.
Das war ein Beitrag von Ursula Storost.
And I find myself jumping through galaxies. I was born a believer.
Seit Jahren sind Herzinfarkt, Schlaganfall und andere Gefäßerkrankungen die Haupttodesursachen in den Industrienationen. Bisher gingen die Mediziner davon aus, dass vor allem die Lebensweise dabei eine wichtige Rolle spielt. Jetzt aber zeigen zwei repräsentative Studien, dass auch eine Migräne das Risiko, an solchen Gefäßerkrankungen zu leiden, deutlich erhöht. Daniela Remus stellt die jüngsten Studienergebnisse vor.
Nahezu zeitgleich haben US-Forscher und dänische Wissenschaftler Studien vorgestellt, die einen Zusammenhang zwischen Migräne und Gefäßerkrankungen zeigen.
Also das sind statistische Daten und daher kann man eine Kausalität jetzt streng genommen wissenschaftlich nicht ableiten. Tatsächlich kann man aber sagen, dass die Zusammenhänge sowohl in der jetzt publizierten Studie aus Dänemark im Detail für die kardiovaskulären Erkrankungen alle in die gleiche Richtung zeigen, als auch die Meta-Analyse von 16 Studien, und das ist immer mit einer großen Teilnehmerzahl, sodass man davon ausgehen kann, dass sich dabei am Ende nicht nur um statistische Zusammenhänge handeln wird, sondern dass es auch tatsächlich was miteinander zu tun hat.
Erklärt Dr. Charlie Gaul, Generalsekretär der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Ein Zusammenhang zwischen Migräne und den Gefäßerkrankungen ist also vorhanden. Das haben beide Studien zeigen können.
Bei der dänischen Studie, die jetzt publiziert wurde, hat sich über einen langen Zeitraum von 1995 bis 2013 Patienten angesehen, die sowohl ambulant als auch stationär mit einer Migräne in Behandlung war, hat sich dann die rausgesucht, die kardiovaskuläre Ereignisse hatten, und hat aus der Datenbank aller Dänen zu jedem Migränepatienten 10 Vergleichspatienten, zu jedem entpassenden aus der allgemeinen Bevölkerung, damit man gute, sichere Daten hat.
Die Daten der 50.000 Migränepatienten wurden mit denen von 500.000 gesunden Dänen verglichen. Und dabei stellten sie fest, das Risiko, eine Gefäßerkrankung zu erleiden, ist bei einer Migräne um etwa 40% erhöht gegenüber der Gesamtbevölkerung. Und auch die US-Studie, eine sogenannte Meta-Studie, weil sie die Daten aus 16 Einzeluntersuchungen verglichen und zusammengeführt hat, kommt zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Hans-Christoph Diener, Professor für klinische Neurowissenschaften am Universitätsklinikum Essen, haben diese Studienergebnisse nicht überrascht. Auch er hat in seiner Forschungsarbeit bereits Hinweise auf einen Zusammenhang von Migräne und Gefäßerkrankungen gefunden.
Wir haben vor vielen Jahren eine Studie gemacht an amerikanischen Krankenschwestern und an amerikanischen Ärzten. Und haben, das waren eigentlich Studien zur Vorbeugung des Herzinfarktes und maligner Tumoren, also von Krebs. Und wir haben aber damals schon diesen Zusammenhang beispielsweise zwischen Schlaganfall und Migräne gefunden.
Rund 8 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Migräne. Frauen sind davon rund 3-mal so häufig betroffen wie Männer. Die Ausprägungen der Migräne aber sind nicht einheitlich. Rund 1/3 aller Betroffenen leidet an einer sogenannten Migräne mit Aura. Das bedeutet unter anderem, dass sich die Anfälle mit den unterschiedlichsten Sehstörungen ankündigen. Diese Migränepatienten haben ein besonders hohes Risiko für eine Gefäßerkrankung. Die Ursache aber der heftigen, halbseitigen Kopfschmerzen, die nicht selten zu Übelkeit führen, mit einer übermäßigen Licht- und Geräuschempfindlichkeit, ist bisher noch nicht bekannt, erklärt der Neurologe Hans-Christoph Diener.
Es ist primär eine Erkrankung des Gehirns, es ist eine Erbkrankheit und es sind in der Zwischenzeit 42 Gene identifiziert. Die Durchblutung selber ist nicht gestört während einer Migräneattacke, aber wahrscheinlich haben Menschen, die eine schwere Migräne haben, eine Veränderung der Gefäßinnenwand, des sogenannten Endothels. Und das könnte dazu beitragen, dass das Risiko für Gefäßkrankheiten leicht erhöht ist.
Alle Gefäße des Herz-Kreislauf-Systems sind mit einer Schicht aus Endothelzellen ausgekleidet. Rund 10 Billionen dieser Zellen bilden die innerste Wandschicht der menschlichen Gefäße und haben dabei wichtige Aufgaben. So schütten sie Stoffe aus, die den Blutdruck regulieren. Und der wiederum kann ein wichtiger Auslöser für Herzinfarkte oder Schlaganfälle sein. Ob die Endothelzellen bei einer Migräne tatsächlich nachhaltig geschädigt sind, müssten weiterführende Studien klären, sagt Charlie Gaul, Chefarzt der Migräneklinik Königstein.
Die andere Möglichkeit wäre theoretisch, dass man auch einen leichten Bluthochdruck bei Migränepatienten konsequenter und vielleicht auch früher medikamentös behandelt. Auf der anderen Seite wissen wir aber nicht, ob das wirklich was bringt.
Migränepatienten könnten zunächst den eigenen Lebensstil überdenken. Übergewicht, Rauchen und wenig Bewegung seien Faktoren, die eine Gefäßerkrankung mit so gravierenden Folgen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall forcieren.
Wenn wir jetzt die Risikoerhöhungen lesen in diesen Studien, dann würde man sagen, das Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall steigt im Vergleich zur gesunden Vergleichspopulation aus der allgemeinen Bevölkerung ohne Migräne deutlich an, aber in absoluten Zahlen gerechnet sehr niedrige Fallzahlen das Ganze.
Soweit Daniela Remus.
The pressure feels unbearable to take. Your mind slowly works against your faith. You're just about to break it. You can't take it, man.
Das Deutsche Herzzentrum Berlin und herzmedizinische Einrichtungen der Berliner Charité am Campus Virchow-Klinikum werden als überregionales Herzzentrum für den Ausbau eines Herzinsuffizienznetzwerks zertifiziert. Diese Anerkennung bedeutet, dass beide Einrichtungen über ein optimales Behandlungsangebot bei Diagnose und Therapie verfügen. Eine gute Verknüpfung also zwischen Forschung und Praxis. Ich habe Dr. Felix Schönrath vom Deutschen Herzzentrum Berlin zunächst gefragt, wann überhaupt von einer Herzinsuffizienz gesprochen werden kann und welche Diagnoseverfahren zur Anwendung kommen.
Früher hat man gesagt, eine Herzschwäche ist nur das Symptom, dass man Luftnot hat, dass die Beine dick sind. Mittlerweile weiß man, dass es eher ein Syndrom ist, also ein Krankheitskomplex, der noch viele andere Körperfunktionen beeinflusst. Und wenn ein Patient Luftnot hat, muss man abklären, ob das Herz dafür die Ursache ist. Und diese Abklärung beginnt, wie eigentlich bei jeder ärztlichen Diagnose, erstmal mit einer Anamneseerhebung. Das heißt, man muss erfahren, was der Patient für Symptome hat, zu welcher Uhrzeit und was für andere Probleme damit vielleicht vergesellschaftet sind. Und dann geht es über eine körperliche Untersuchung, ein EKG. Und wenn sich der Verdacht weiter erhärtet oder nicht ausräumen lässt, dann eben zum Herzultraschall über, wo man in sehr, sehr vielen Fällen die Diagnose der Herzschwäche dann stellen kann.
Welche Ursachen lösen denn eine Herzinsuffizienz aus?
Auch da muss man unterscheiden. Die häufigste Ursache und die Herzschwäche an sich ist ja mittlerweile die häufigste Ursache für eine Krankenhausaufnahme in Deutschland. Und die häufigste Ursache für die Herzschwäche wiederum ist eine Herzkranzgefäßerkrankung, also eine Verkalkung, wenn man das so sagen will, der Herzkranzgefäße, die dann im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt führt. Und wenn dieser Herzinfarkt, so wie das heutzutage glücklicherweise in Deutschland immer häufiger der Fall ist, überlebt wird, aber nicht der ganze Herzmuskel gerettet werden kann, bleibt eben in einigen Fällen eine Herzschwäche zurück.
Die Häufigkeit hat ja in den letzten Jahren stetig zugenommen. Jetzt gibt es jährlich rund 300.000 Neuerkrankungen. Liegt das auch daran, was Sie eben schon erwähnten, dass eben immer mehr Menschen auch einen Herzinfarkt überleben?
Genau daran liegt das. Wir können das statistisch sehr, sehr gut sehen, dass die Anzahl der Patienten, die in Deutschland am Herzinfarkt stirbt, durch die exzellente Versorgung, die wir haben, immer weiter zurückgeht. Auf der anderen Seite die Anzahl der Patienten, die eben an einer Herzschwäche erkrankt, immer weiter zunimmt. Die andere wichtige Ursache hierfür ist natürlich auch die zunehmende Alterung der Bevölkerung, denn in vielen Fällen ist die Herzschwäche auch eine Erkrankung des fortgeschrittenen Alters.
Früher wurde Herzinsuffizienz eher als ein Begleitsymptom der zugrunde liegenden Herzerkrankung verstanden. Heute wird sie als ein eigenständiges Syndrom wahrgenommen, das haben Sie schon gesagt. Welche Folgen hat denn das für Ihre Behandlungsmethoden?
Wir haben heutzutage glücklicherweise ein ganzes Repertoire an Medikamenten, die den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und können auch durch spezielle Herzschrittmacher oder in fortgeschritteneren Stadien durch Herzunterstützungssysteme oder Herztransplantation vielen Patienten sehr, sehr gut helfen. Wir wissen heutzutage über eine enge Ankopplung von Herz und Niere und das Gleiche ist auch mit der Leber, sodass das, was die Behandlung der Patienten und auch die Begleiterscheinung, auf die man achten muss, weitreichende Konsequenzen hat.
Und da sind wir ja auch bei der Lebensqualität und der Lebenserwartungen der betroffenen Patienten, selbst mit einer optimalen Therapie. Wie stark ist das dann am Ende beeinträchtigt?
Das hängt sehr stark von der Einschränkung der Herzleistung durch die Herzschwäche ab. Wir wissen aber, dass Patienten, die eine hochgradig eingeschränkte Herzleistung haben, zu mehr als 20% innerhalb von 1 bis 3 Jahren versterben. Wir wissen auch, dass diese Patienten damit eine schlechtere Prognose haben als zum Beispiel Patienten mit einem Prostatakrebs oder auch mit einem Mammakarzinom.
Das Deutsche Herzzentrum Berlin, an dem Sie arbeiten, und Herzmedizinische Einrichtung der Berliner Charité am Campus Virchow-Klinikum werden als überregionales Herzzentrum zertifiziert. Wie kann man sich diese überregionale Zusammenarbeit vorstellen, die jetzt erfolgt? Wie profitieren Patienten von der Optimierung der Behandlungsmethoden?
Die Patienten profitieren in mehrerlei Hinsicht von diesem überregionalen Zentrum. Zum einen ist es so, dass wir natürlich bei uns im Herzzentrum die hochspezialisierten Therapiemöglichkeiten für die Patienten bündeln und damit auch bei seltenen Erkrankungen eine sehr große Expertise für die Patienten besitzen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir mit Praxen und mit Kliniken, mit regionalen Herzinsuffizienzzentren zusammenarbeiten und diese Zusammenarbeit funktioniert in beide Richtungen. Zum einen ist es so, dass wir uns von der Expertise her austauschen, dass wir versuchen, Behandlungen nach gleichen Standards durchzuführen. Zum anderen ist es aber auch so, dass Patienten, die eben in diesen Zentren mit einer ja selteneren Ursache der Herzschwäche aufgenommen werden, den optimalen Behandlungsalgorithmen eben eines überregionalen Zentrums zugeführt werden können. In einem zweiten Schritt ist geplant, auch die Ausbildung zum Beispiel für Pflegekräfte und auch für junge Ärzte zur vereinheitlichen Rotation zu organisieren, sodass das Wissen über die Herzschwäche auch über spezielle Formen wirklich auch in die Breite getragen wird.
Das ist also die Ausrichtung für die Zukunft, der Austausch zwischen der Praxisarbeit und dem, was Sie im Herzzentrum und an der Charité tun.
Und auf der anderen Seite eben auch die Versorgung der Patienten in spezialisierten regionalen Zentren, in spezialisierten Praxen, denn die stationäre Aufnahme kann und sollte immer nur am Ende der Behandlungskette einer Herzschwäche stehen. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Patienten auch mit spezialisierten Herzschwächepflegekräften oder eben in spezialisierten Praxen ambulant zu versorgen. Und diese Patienten müssen wir nur in extremen Ausnahmefällen stationär behandeln. Und auch davon weiß man, dass das die Prognose der Patienten deutlich verbessert, wenn diese akuten Verschlechterungen nicht eintreten und die Patienten in einem stabilen Zustand ambulant von ihrem Herzinsuffizienz, also Herzschwächekardiologen und der Herzinsuffizienzschwester behandelt werden können.
Dieses Konzept, was Sie gerade angesprochen haben, der Spezialambulanzen, sollte man das dann auf ganz Deutschland, vielleicht auch sogar im europäischen Maßstab ausbauen?
Absolut. Und da muss man sagen, dass von der Professionalisierung der Pflegekräfte uns zum Beispiel im angloamerikanischen Bereich einige Länder einen deutlichen Vorsprung vor uns haben, weil diese Länder eben schon über Jahre diese spezialisierte Versorgung durch Pflegekräfte auch in ländlichen Regionen sicherstellen. Und die Initiative der überregionalen Herzinsuffizienzzentren ist eine Initiative der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und Deutschen Gesellschaft für Herztorax-Gefäßchirurgie. Und diese Initiative hat eben genau, wie Sie das sagen, zum Ziel, diese überregionalen Zentren deutschlandweit zu etablieren, aber auch die regionalen Zentren und die Praxen deutschlandweit zu etablieren. Und das ist mittlerweile schon auf einen sehr guten Weg gebracht in den letzten Jahren.
Soweit Dr. Felix Schönrath vom Deutschen Herzzentrum Berlin. Und das war unser Schwerpunkt zu Herzerkrankungen. Die Musik in der Sendung kommt heute von Fat Cat. Die CD mit dem Titel Live Music in the Park erschien bei Orange Goose Records. I don't care about your dentist lady's dream. I don't care about the pawn shop that opened across the street. And I don't care if you dance like a honky.
Cause all I need to know is, how do you want it? And it better be funky. How do you want it? It better be funky. How do you want it? How do you want it? It better be funky. How do you want it? How do you want it? It better be funky. How do you want it? How do you want it? It better be funky. And I don't care about your blogs and tweets.
Ein Schraubglas öffnen, die Haustür aufschließen oder eine Tasse anheben. Immer dabei im Einsatz der Daumen. Nur mit ihm greifen wir sicher. Aber wie bei Knie und Hüfte verschleißt auch der Daumen mit zunehmendem Alter. Vor allem Frauen ab 50 sind davon betroffen. Sie leiden unter der sogenannten Daumen-Sattelgelenk-Arthrose. Stechende Schmerzen sind die Folge. Die Betroffenen können ihren Daumen kaum noch belasten, sind nahezu handlungsunfähig mit ihrer Hand. Oft gehen die Leidenden zu spät zum Arzt. Aufwendige Operationen sind die Folge. Ein noch nicht weit verbreitetes Verfahren soll helfen, die Eigenfettbehandlung. Katrin Bohlmann berichtet.
Andrea Schwarz leidet seit 6 Jahren an Daumensattelgelenkarthrose, in der Fachsprache Ritzarthrose. Die Lübeckerin hat es an beiden Daumen. Ihr Alltag sei dadurch sehr eingeschränkt, sagt die 56-Jährige. Und die Schmerzen sind im Laufe der Jahre immer stärker geworden.
Man kann sich das im schlimmsten Fall so vorstellen, als würde jemand ein Messer in das Gelenk stechen und vielleicht auch nochmal umdrehen. Das hat zur Folge, dass man viele Dinge des täglichen Lebens nicht mehr gut machen kann. Ich kann keine Flaschen aufdrehen, ich kann einen Stift nicht gut halten, ich kann Knöpfe nicht gut auf und zu machen. Ich kann keinen Lappen auswringen. Ich möchte auch niemandem mehr gern die Hand geben, weil ich immer Angst habe, der drückt zu doll zu.
Sie hat schon eine Orthese getragen, eine Art Schiene, die das Daumengelenk stützt. Die Schmerzen sind aber geblieben. Eine Operation, das Standardverfahren bei Daumensattelgelenkarthrose, hat Andrea Schwarz bisher nicht gewagt. Zu groß sei der Eingriff, sagt sie. Dann aber hielt Andrea Schwarz die Schmerzen nicht mehr aus und ging zum Lübecker Chirurgen Tobias Lutz. Der hat ihr von der neuen Möglichkeit, Eigenfett zu transplantieren, erzählt. Dafür konnte sie sich letztlich entscheiden.
Frau Schwarz, hallo.
Hallo.
Wie geht's Ihnen mit dem Daumen?
Ganz gut. So nach dem Eingriff war das etwas geschwollen, hatte ich das Gefühl. Das ist jetzt alles weg. Jetzt merke ich, dass in dem Gelenk eine leichte Verbesserung schon da ist. Und ich hoffe, dass es so weitergeht.
Wenn ich den Daumen jetzt mal so kreisen lasse.
Tut nichts weh.
Wie wir schon drüber gesprochen haben, ist es so, dass wir bestimmt noch mal 2 Monate brauchen, um zu sagen, was es jetzt am Ende gebracht hat. Und ich wünsche Ihnen, dass es auch noch mal eine deutliche Verbesserung bringt. Das ist absolut zu erwarten.
1 Stunde hat der ambulante Eingriff gedauert, mit lokaler Betäubung. Der Chirurg entnimmt dabei nur wenige Milliliter Eigenfett aus dem Oberschenkel der Patientin und spritzt es aufbereitet in den betroffenen Daumengelenkspalt. Das Verfahren sei unkompliziert, der Patient sei danach schnell wieder mobil, so Tobias Lutz.
Das Verfahren selber beruht auf der Grundlage, dass unsere Fettzellen eine Reihe von Enzymen und Hormonen beherbergen, die hilfreich sind gegen die Arthrosebeschwerden. Dazu kommt, dass im Fettgewebe eine hohe Konzentration an Stammzellen sind. Diese Konzentration an Stammzellen macht man sich zunutze in der Vorstellung, dass diese Zellen im Gelenk wieder ausdifferenzieren, zum Beispiel zu Knorpelzellen, also Chondrozyten.
Das Geheimnis: Enzyme im Fettgewebe fördern die Regeneration im Knochenmark. Die Entzündung geht zurück, die Schmerzen lassen dadurch nach. Entwickelt hat das Verfahren der Bremer Chirurg Christian Herold, abgeleitet von der plastischen Chirurgie.
Während einer Fortbildung über Eigenfetttransplantation, die ich vor 6 Jahren für Kollegen gehalten habe, kam dort die Frage auf, was man mit Eigenfett über die bekannten Indikationen hinaus eigentlich noch alles anfangen könne. Und da kam die Idee, dass man es auch in Gelenke einbringen könnte. Daraufhin habe ich dann eine Studie geplant und schnell zeigte sich dann bei den ersten Behandlungen, dass es überraschend gut funktioniert.
Mittlerweile behandelt der Bremer Chirurg Patienten aus ganz Deutschland mit dem Eigenfettverfahren. Die Fettinjektionen wirkten gut und hätten keine Nebenwirkungen, so Herolds Erfahrungen.
Das Entscheidende ist sicherlich die Pufferfunktion des Fettgewebes, welches im Gelenkspalt die schmerzenden, wunden Gelenkflächen auseinanderdrängt und somit das schmerzhafte Reiben unterbindet.
Der Lübecker Chirurg Lutz hat die Eigenfetttransplantation von dem Bremer Kollegen übernommen. Der 43-Jährige wendet das Verfahren seit einem Jahr an. Warum vor allem Frauen ab 50 von der Daumensattelgelenkarthrose betroffen sind, ist laut Tobias Lutz noch nicht klar.
Darüber gibt es auch nur spekulative Angaben. Es hat viel damit zu tun, dass man die Erkrankung Arthrose nicht wirklich gut verstanden hat bisher. Das ist ein Erklärungsfaktor regelrecht, wenn man sich anguckt, dass Frauen laxere Bänder haben und im Durchschnitt etwas weniger Muskulatur. So könnte man im Umkehrschluss vermuten, dass eine zu hohe Beweglichkeit im Gelenk verbunden mit wenig muskulärer Stabilität ein Faktor ist für die Arthroseentwicklung.
Neben dem Verfahren mit dem Eigenfett gibt es zwar noch andere Methoden, um einer Ritzarthrose entgegenzuwirken. Die seien aber für den Patienten aufwendiger, sagt der Arzt. Die gängige Methode bisher: einen Handwurzelknochen entfernen und den Daumen mit einer körpereigenen Sehne stabilisieren.
Die Problematik, die dieses Verfahren mit sich bringt, ist eigentlich die, dass die Rekonvaleszenzzeit, also die Zeit, bis der Patient zum Beispiel wieder arbeiten kann, sehr stark variiert und in der Regel auch recht lang ist. Also wir haben zwar Patienten, die nach 3 Monaten zufrieden sind. Häufiger dauert es ein halbes Jahr, manchmal bis zu einem Jahr, bis die Patienten sagen, so jetzt ist es gut. Die Geduld muss man erstmal aufbringen, die Zeit muss man haben, wenn man im Job ist. Und das ist ein bisschen das Problem an der Behandlung.
Aber auch die neue Methode Eigenfetttransplantation hat seine Tücken. Sie funktioniert nur im frühen Stadium der Sattelgelenkarthrose. Wenn der Gelenkspalt schon aufgelöst ist und sich Zysten gebildet haben, hilft sie der Patientin nicht mehr. Auch bei Andrea Schwarz kam das Verfahren zumindest für einen Daumen zu spät. Da war die Arthrose schon zu weit fortgeschritten. Deswegen rät sie anderen Betroffenen,
rechtzeitig zum Arzt zu gehen und sich zu informieren, welche Möglichkeiten habe ich, und vielleicht auch mit dem Wissen, dass es diese Eingriffsmöglichkeit gibt, auch mit dem Arzt sprechen.
Und die Krankenkassen übernehmen den Eingriff bisher nicht, da sie noch nicht weit verbreitet ist. Rund 700 Euro muss die Patientin zahlen. Die Chirurgen Christian Herold und Tobias Lutz sind von dem Verfahren überzeugt. Sie gehen davon aus, dass es auch auf andere, kleine Gelenke übertragbar ist. Bei großen Gelenken wie Hüfte und Knie ist es jedoch unwahrscheinlich.
Katrin Bohlmann informierte über eine neue Therapieform mit Eigenfett. Als Physiker 2016 die Entdeckung der ersten Gravitationswelle vermeldeten, versetzten sie die Fachwelt in Euphorie. Denn damit hatten sie eine ganz neue Art von Astronomie begründet. Gravitationswellen nämlich können unbekannte Erkenntnisse über den Kosmos liefern, zum Beispiel über schwarze Löcher. Ähnlich Spektakuläres ist nun mit Hilfe eines geisterhaften Elementarteilchens gelungen, dem Neutrino. Das entsprechende Nachweisgerät heißt Ice Cube und steckt an einem der ungewöhnlichsten Orte unseres Planeten, dem Südpol. Frank Grotelüschen stellt den Riesendetektor vor und seine neuesten Erkenntnisse, die die Experten bejubeln.
Das ist schon ein sehr, sehr exotischer Ort, der mit relativ wenig zu vergleichen ist, glaube ich.
Der Südpol, eine höchst unwirtliche Gegend. Die einzigen, wenn auch nur zeitweiligen Bewohner, Wissenschaftler wie Markus Ackermann.
Gegen Ende Dezember, sozusagen wirklich beim Sonnenhöchststand, wird es mal so bis minus 20 Grad warm. Dann aber auch schnell wieder minus 30 oder sogar minus 40.
Gemeinsam mit 270 Kollegen aus aller Welt fahndet Ackermann am Südpol nach Neutrinos, nach geisterhaften Elementarteilchen, die lichtschnell und in Unmengen durchs All rasen, dabei aber kaum mit Materie interagieren. Manche dieser Neutrinos kommen aus den fernsten Winkeln des Alls. Für Ackermann, Physiker am Forschungszentrum DESY, sind es kosmische Kuriere, im Gepäck einzigartige Botschaften.
wenn man sich Neutrinos aus dem Kosmos, die aus dem Kosmos zu uns kommen, anschaut, dass die im Prinzip von nichts aufgehalten werden können. Das heißt, auch aus Regionen des Kosmos, wo wir sonst keine andere Information kriegen können, kommen diese Neutrinos eben zu uns, während zum Beispiel Licht oder alle andere Formen von Strahlung abgeblockt wird.
Nur, um die flüchtigen Kundschafter aufspüren zu können, braucht es ein gewaltiges Nachweisgerät, den Ice Cube Detektor. Am Südpol sind die Bedingungen ideal. Ein Eispanzer 3 Kilometer dick. Stößt ab und zu mal ein Neutrino mit einem Atomkern im Eis zusammen, entsteht ein schwaches, bläuliches Leuchten, das sich im Eis ungehindert ausbreiten kann. Dort stecken 5000 basketballgroße Spezialsensoren, verteilt über ein Volumen von 1 Kubikkilometer, und fangen die Leuchtsignale auf. Die Bauarbeiten begannen bereits 2005.
3, 2, 1, down the way!
Ende 2010 wurde die letzte Glaskugel im Eis versenkt, der Detektor war fertig. Dann, im November 2013, eine erste Erfolgsmeldung. Ice Cube hatte die ersten Neutrinos aus dem Kosmos aufgespürt. Damit war klar, der gigantische Eiswürfel funktioniert. Aber
it's clear, you know, this is an astrophysical source of neutrinos.
Wir wussten zwar, dass diese Neutrinos aus den Tiefen des Weltalls stammen, aber wir wussten nicht, woher genau sie kommen und wie sie entstehen.
Where they're coming from, yeah, what the source is for the neutrino.
Stellt Darren Grant fest, Physikprofessor an der University of Alberta in Kanada und Sprecher des Ice Cubes Experiments. Jetzt aber gelang seinem Team die entscheidende Messung, vorgestellt in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals Science.
Im September letzten Jahres fingen wir ein hochenergetisches Neutrino auf, dessen Herkunftsrichtung wir sehr genau messen konnten. Sofort gab unser System einen Alarm an die internationale Astronomengemeinde. Daraufhin schauten sich Teleskope rund um die Welt und auch einige Satelliten im All die entsprechende Himmelsregion genauer an. Und was sie entdeckten, war ein gewaltiges Objekt, ein Blazar.
Unter anderem schnappte der Fermi-Satellit sogenannte Gammastrahlen vom Objekt auf, ebenso das Teleskop MAGIC auf den Kanarischen Inseln. Insgesamt konnten 18 Teleskope das Objekt beobachten, eine astronomische Ringfahndung.
It's like putting together, you know, little pieces.
Das ist, als würde man ein Puzzleteilchen zusammensetzen, um schließlich ein halbwegs klares Bild über dieses astrophysikalische Objekt zu erhalten.
Das galaktische Monstrum befindet sich im Sternbild Orion und ist mehr als 3 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Es ist ein Blazar, ein supermassives schwarzes Loch. Es erzeugt derart gewaltige Kräfte, dass es ungeheure Mengen an Materie beschleunigen und ins Weltall blasen kann. Bei diesem Gewaltakt entstehen auch jede Menge Neutrinos, unter anderem jenes, das Ice Cube im September in die Falle ging. Die durch dieses Neutrino ausgelöste Messaktion wird der Fachwelt ganz neue Erkenntnisse darüber bescheren, wie ein Blazar funktioniert. Doch das, so Darren Grant, dürfte nur der Anfang sein.
Jetzt haben wir ein neues Frühwarnsystem, das Bescheid gibt, wenn irgendwo im Universum etwas Interessantes passiert. Das ist wie mit den Gravitationswellen, die man vor einigen Jahren entdeckt hat. Auch sie geben anderen Teleskopen frühzeitig die Information, dass da etwas passiert.
Kollidierende Sternleichen, gewaltige Supernova-Explosionen, kosmische Teilchenbeschleuniger. Über solche Gewaltakte im Universum sollen die Neutrinos künftig neue Details verraten.
Das würde ich schon sagen, gerade so eine Aufbruchstimmung da, wo man wirklich das Gefühl hat, man hat hier ein neues Feld einfach in der Astronomie jetzt eröffnet.
Meint DESY-Physiker Markus Ackermann. Und sein Kollege Marek Kowalski tüftelt bereits an den Plänen für eine Ausbaustufe von Ice Cube.
Also nicht 1 Kubikkilometer, sondern bis zu 10 Kubikkilometer groß.
10.000 weitere Sensorkugeln wollen die Forscher im Eis am Südpol versenken. Damit ließen sich dann noch energiereichere Neutrinos aufschnappen als bislang. Um das Jahr 2025 könnte Ice Cube 2 loslegen. Und dann soll auch eine zweite Anlage nach Neutrinos lauschen, ein Detektor namens KM3Net, stationiert im Mittelmeer. Er würde eine andere Himmelsrichtung überwachen als Ice Cube. Dadurch können sich beide Teleskope ergänzen.
Dann hätten wir ein Teleskop im Süden und eins im Norden. Und das ist für die Astronomie im Prinzip die Idealsituation.
Frank Gotteluschen über eine Sensation am Südpol.
Looking back on all the things that have changed. From silk to suede. Stretched up. And filled with bitter taste, but I won't.
Notizen aus der Wissenschaft.
2018 leben 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde. Allein im zurückliegenden Jahr wuchs die Bevölkerung global um 83 Millionen Menschen. Jede Sekunde kommen rechnerisch 2,6 Menschen dazu. Um ihre Ernährung zu sichern, arbeitet das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gattersleben mit dem Äthiopischen Institut für Biodiversität in Addis Abeba zusammen. Das Projekt verfolgt die Weiterbildung äthiopischer Wissenschaftler im Gebiet des Genbankmanagements und unterstützt die Rückführung von 7200 Gerstenproben sowie die Bereitstellung von Genbank-Equipment und Material für die nachhaltige Entwicklung vor Ort. Äthiopiens Böden könnten dann in Zukunft 50% der Bevölkerung südlich der Sahara mit Nahrung versorgen. Die Bevölkerung dort wird sich bis 2050 auf 2 Milliarden Menschen verdoppeln. Immer mehr historische Dokumente gehen nach einer Präsentation in einer Ausstellung verloren, weil sie durch Lichteinwirkung verblassen. Wissenschaftler der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig entwickeln jetzt eine Software zur Prognose des Verblassens von Farbpigmenten durch Beleuchtung. Dazu brachten sie 64 besonders lichtempfindliche Farben, die vom Mittelalter bis in die Renaissance verwendet wurden, auf Probekarten auf. Im Labor bestrahlten sie die Karten anschließend über mehrere Monate mit 16 verschiedenen Wellenlängen. Aus den dann vermessenen Daten ergab sich ein mathematisches Modell. Danach können Restauratoren und Kuratoren abschätzen, wie lange sie welche Kunstwerke mit einem bestimmten Licht beleuchten dürfen, ohne dass es zu sichtbaren Schäden kommt. Ihr Vorgehen beschreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Studies in Conservation. Hörminderungen sind ein stark verbreitetes Krankheitsbild, das fast jeden Menschen früher oder später trifft. Die Sinneszellen des Innenohrs, äußere und innere Haarzellen, dienen der Schallverstärkung bzw. der Umwandlung des Schalls in elektrische Impulse zur Weiterleitung an unser Gehirn. Lärm führt oft zu deren Schädigung, aber auch Medikamente, Infektionen oder Durchblutungsstörungen können zum Haarzell- und damit Hörverlust beitragen. Wissenschaftler der Universitätsmedizin Göttingen konnten Tauben-Wüstenrennmäusen nach Gentherapie und Implantation eines optischen Cochlea-Implantats wieder zum Hören verhelfen. Dies könnte zukünftig auch bei Menschen erfolgreich eingesetzt werden. Die Veröffentlichung erschien im Wissenschaftsjournal Science Translational Medicine.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Joachim Hagen.
Ausgefragt. 180 Sekunden mit
Eva-Maria Engelen.
Beruf.
Ich bin Hochschullehrerin für Philosophie.
Ihr Spezialgebiet?
Mein Spezialgebiet ist zum einen das Verhältnis von Sprache und Bewusstsein und zum anderen die Edition von Kurt Gödels philosophischen Schriften. Kurt Gödel war ein großer Mathematiker.
Wie erklären Sie einem 11-jährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
Ich würde das Kind fragen, warum es beispielsweise den Stuhl einen Stuhl nennt und dann weiter fragen, ob es da einen Unterschied dazu sieht, wenn Alexa oder Siri das tun. Und würde dann versuchen, das Kind in einen sokratischen Dialog zu lotsen, sodass ich nicht nur Erklärungen von mir gebe, sondern das Kind selber auch Erklärungen oder lernt, die Fragen überhaupt als solche zu verstehen.
Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
Warum könnte die Welt meine Forschung gebrauchen? Da wäre die eine Antwort, dass sie sich meines Erachtens von der Vorstellung lösen muss, das Gehirn und Bewusstsein gleichzusetzen und zum anderen die Möglichkeit erhalten soll, die Philosophie Kurt Gödels kennenzulernen.
Was war der größte Irrtum, dem Sie in Ihrem Beruf aufgesessen sind?
Dass Wissenschaftler rationale Argumente aus rationalen Gründen anführen und nicht etwa, um die eigene Machtposition zu sichern.
Was hätten Sie noch werden wollen?
Ich wäre gerne noch Opernsängerin geworden, aber da ich dafür überhaupt nicht die stimmlichen Qualitäten habe, blieb mir nichts anderes übrig, als Wissenschaftlerin zu werden.
Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
Wenn die Partygäste auch Wissenschaftler sind, ja. Wenn sie es nicht sind, dann müsste ich meine Dissertation dabei haben, um die Abbildungen darin zu zeigen. Aber in 99,99% der Fälle in meinem Leben habe ich meine Dissertation nicht dabei.
Bei welchem Fachbegriff versprechen Sie sich immer?
Das ist zum Beispiel Phänomenologie auf Englisch, also Phenomenology. Da verhaspel ich mich oft.
Was macht Sie bei Ihrer Arbeit glücklich?
Neue Zusammenhänge zu entdecken und Antworten auf Fragen, die ich mir gestellt habe, zu finden oder auf Probleme, die sich aufgetan haben. Das macht richtig glücklich.
Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch ganz oben?
Ein Buch von Heinrich Gomperz. Das war ein österreichischer Philosoph, der dann in den 30er Jahren Österreich verlassen hat. Und das war ein Lehrer von Kurt Gödel in der Philosophie.
Was war Ihr größter beruflicher Erfolg?
Mein größter beruflicher Erfolg war eine Vortragseinladung nach Princeton.
Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal beantworten würden?
Ist Philosophie eine Wissenschaft?
Ausgefragt. Wie tickt die Wissenschaft von der Nordsee bis zum Bodensee? Eine Kooperation von BR, NDR, SWR und WDR.
Enias Roch stellte die Philosophieprofessorin Eva Maria Engelen vor. Und soweit Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Fat Cat. Die CD mit dem Titel Live Music in the Park erschien bei Orange Goose Records. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.